So, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses ist ein schönes Lied. Ich bin froh, dass wir das gesungen haben. Denn morgen Abend will ich Ihnen zeigen, den Mechanismus der Wiedergeburt. Was die Wiedergeburt ist, wie das zustande kommt und wie es wirklich funktioniert. Und ich will es nicht mit Emotionen tun, sondern mit Hilfe der Biologie. Ich gebe Ihnen eine kleine Biologiestunde, da werden Sie sehen, was die Wiedergeburt ist. Nun, heute Abend, man ist sehr lieb zu mir hier, man hat mir zwei Titel gegeben, in einem Abend zu behandeln. Gestern hatte ich drei und deshalb wird es zu lang. Deshalb muss ich einiges ein bisschen kurz kommen lassen. Und dann wird jemand sagen, aber Herr Professor, ich vermisse dies, das und jenes. Und ich sage, ja, jenes müssen Sie viermal sagen, denn ich weiß, dass jenes habe ich nicht behandelt. Die einzige Sache ist die, wenn Sie ein Thema haben wollen, muss der Redner die Zeit haben und die Zuhörer müssen das Sitzfleisch haben, um es durchzustehen, bis es behandelt worden ist. Und das ist nicht immer leicht, die Aufmerksamkeit von Menschen lange, lange Zeit zu behalten. Was man tun sollte, ist mittendrin viermal um den Saal rumlaufen, nicht wahr? Dann käme wieder Blut in die Maschinerie da oben und dann könnte man denken, und dieser gläserne Blick würde nicht so schnell dann kommen. Also, das Thema ist heute Abend, warum lässt Gott das zu? Es ist nicht immer persönliches Leid. Es sind Sachen, die Leuten sehr viel Mühe und Not machen. Als ich Student war, hatte ich einen Professor, der Marxist war. Und er war äußerst gescheit. Eins konnte er nicht tun, vorlesen. Das konnte er nicht. Er kam einfach in die Vorlesungen mit einem Bündel von Zeitschriften und hat ad hoc von denen gelesen. Und das war uns Studenten wirklich sehr schwer, denn oft hatten wir nicht die geringste Ahnung, wovon er sprach. Nicht die blasseste Ahnung. Nun, dieser Professor hat mir gesagt, eines Tages, als ich mit einem Kommilitonen sprach und über das Evangelium sprach. Er hat mir gesagt, mein Kommilitone, mit dem ich sprach, war 10 Jahre älter als ich, denn er hatte Kinderlähmung gehabt, Poliomyelitis, und er war ein Wrack. Seine ganze linke Seite war gelähmt und Arm und Bein, die ganzen gar verdorrt, nicht wahr? So, gar nicht entwickelt. Und ich sprach mit ihm über das Wesen des Evangeliums. Und er hat zu mir gesagt, in Gegenwart von meinem Professor, wenn ich an Gott glauben soll, sagte der Student, dann müsste er make a better job of me. Er müsste mich ein bisschen besser bearbeitet haben, als ich es bin. Ich bin ein Wrack und das schiebe ich Gott zu, dass er das erlaubt hat. Und der Professor fing dann gleich an, er sagt, ja, ihr könnt mit Wilder Smith nicht über diese Dinge reden, denn er glaubt an einen Gott der Liebe. Und wenn ich ihn sehe, denke ich immer an den Malaria Schmarotzer. Sie wissen, was der Malaria-Schmarotzer ist, nicht wahr? Kommt durch die Mücken in die Blutbahn und macht die Menschen sehr krank und kann sie auch töten. Er hat gesagt, der Professor, zu mir, wie erklären Sie den Malaria-Organismus? Denn dieser Organismus ist derart raffiniert entworfen worden, um den Patienten so viel Not und Schmerzen und Mühe zu machen, wie möglich, während er langsam stirbt. Und wenn ein Gott der Liebe das getan hat, Dankeschön, ich verzichte auf Liebe dieser Art. Man konnte mit ihm nicht reden. Er sagte, er kannte die Bibel, er sagte, nach Paulus zeigt die ganze Schöpfung die Göttlichkeit und die ewige Macht Gottes. Ich lese es Ihnen vor, was er mir so oft zitierte. Hier ist es. Aber passen Sie auf. Dies ist, wie die Welt denkt. Ich bin nicht sehr salbungsvoll in meiner Art. Ich muss es einfach lesen, wie es ist. Sein unsichtbares Wesen, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und seine Göttlichkeit sind seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. Also man kann Gott als Gott an der Schöpfung erkennen. Viele meinen, und deshalb gehen sie in die theologischen Fakultäten, dass man an der Theologie Gott kennenlernt. Sicher, das ist eine Säule des göttlichen Bekenntnisses, das Wort Gottes. Aber die andere Säule der Erkenntnis Gottes ist sicher seine Schöpfung. Nun sagte mein Professor, der Marxist, zu mir, wie soll ich Gott erkennen an der Schöpfung? Wenn Gott ein guter Gott wäre, hätte er meines Erachtens eine viel bessere Schöpfung machen müssen, als die, die wir sehen. Ich habe sie nie böse genommen, seine Bitterkeit auf dem Gebiet, denn er hatte einen einzigen Sohn, dieser Professor, und er hatte ihn nach Amerika geschickt, um eine gute Ausbildung in Boston zu bekommen, bei der MIT. Und als sein Sohn eines Abends über Boston kommen lief, saß oben in einem Zimmer ein junger Mann und hatte gerade ein neues Gewehr bekommen. Und dieses Gewehr wollte er austesten. Und er sah diesen jungen Mann, den Sohn von meinem Professor, kommen. Er hat ihn einfach von der Ferne aus erschossen. Und er war sofort tot. Er hat ihn durch den Kopf getroffen. Und der Professor war natürlich sehr, sehr böse, dass Gott sowas erlaubte, sein einziger Sohn, durch so einen Frevel zu verlieren. Wenn Leute sehr bitter sind, müssen Sie, liebe Freunde, bedenken, dass oft ein Grund da ist, den sie nicht kennen. Und deshalb war ich sehr vorsichtig, wie ich diesem Professor antwortete. Nun, ich will jetzt austesten, ob Sie diesen gläsernen Blick bekommen werden heute Abend. Was sagt Paulus, der Apostel Paulus, über die Gottesbeweise? Wenn Sie in die philosophischen und theologischen Fakultäten Deutschlands gehen und über den genetischen Code, so reden wie es ist, kommen die Professoren 99,99% sicher zu einem und sagen, sie haben versucht, einen Gottesbeweis zu bringen, und das gibt es nicht, das weiß doch jeder Philosoph. Nun, was ist ein Gottesbeweis? Das ist schwierig zu sagen, denn die deutsche Sprache hat sich gewandelt und man weiß nicht mehr, was die Worte bedeuten. Wenn man sagt, man bringt einen Gotteserweis, sind die Fachleute einigermaßen zufrieden. Aber wenn man beweisen will, dann ist das eine ganz böse Sache, philosophisch gesehen, in ihren Augen. Nun, Paulus sagt, an der Schöpfung sieht man die ewige Macht und Gottheit oder Göttlichkeit Gottes. Das habe ich meinem Professor gesagt. Ich sagte, Sie wissen, wie viel Energie in jedem Atom ist Und jetzt durch die Atomenergie kann man dieses wahrnehmen. Wahrscheinlich etwas von unserem Strom heute Abend kommt von der Atomenergie. Die Menge an Energie in den Atomen ist unermesslich. Also genau wie Paulus das hier sagt. Aber kann man sagen, dass das ein Beweis ist? Die Philosophen würden das abstreiten und sagen, es ist kein Beweis, es ist nur ein Erweis. Was ist der Unterschied? Lasst uns ausprobieren, ob wir das sehen können, und dann gehen wir weiter zu unserem Thema. Paulus sagt, wenn man die Schöpfung anschaut, sieht man so klar das ewige Wesen Gottes, dass man schuldig ist, wenn man ihm persönlich nicht dankt, dass er so ist. Da sind sehr viele von uns heute schuldig geworden, nicht wahr? Denn wir haben sehr viel schöne Schöpfung gesehen, auch heute. Und Paulus sagt, dass das uns schuldig macht, ihm zu danken für seine Huld. Nun wollen wir mal gucken, wie man diese Dinge, dass man klarer wird im Kopf über diese Dinge, wie weit man beweisen kann und wie weit man nur Erweise bringen kann. Ich sage Ihnen einen Satz. Und passen Sie auf, wenn Sie einen Stift haben, schreiben Sie den Satz auf und dann werden wir das analysieren. Der Satz ist, Hilda ist Georgs Schwester. Punkt. Georg ist Gudruns Bruder. Was ist das Verhältnis von Hilda zu Gudrun? Wenn Sie diese Frage einem Computer stellen, wird das rote Licht blinken, kann nicht antworten. Denn der Grund ist, dass der Computer mit Vernunft nicht dran gehen kann. Denn der Computer weiß nicht, was Schwester sein bedeutet. Weiß auch nicht, was Bruder sein bedeutet. Aber wenn Sie einen Mann fragen, der weiß, was eine Schwester ist, und wenn Sie eine Frau fragt, die weiß, was eine Schwester ist, die können antworten. Die Antwort ist natürlich, dass Hilda und Gudrun Schwestern oder Halbschwestern sind. Denn wir wissen, was Schwesterschaft und Bruderschaft bedeutet. Der Computer nicht, und deshalb kann es den Satz mit Vernunft nicht analysieren, denn die Daten fehlen. Man kann sehr viel Beweise und Erweise bringen, wenn man die Vernunft einschalten kann. Und für diese Frage, Hilda ist Georgs Schwester und Georg ist Gudruns Bruder, diese Frage braucht eigentlich, um zu beantworten, das Wissen, was eine Schwester ist, was eine Familie ist, wie die Menschen sich fortpflanzen, wenn sie wollen, wenn sie es wissenschaftlich sagen wollen, können wir es auch so tun. Wenn man das tun kann, schaltet sich die Vernunft ein und man kann einen Satz dieser Art beantworten und sagen, also gut, Hilda und Gudrun sind entweder Schwestern oder Halbschwestern. Und man ist sicher, das ist nicht einfach eine mutmaßliche Sache, das kann genommen werden bei den Juristen als ein Beweis. Was soll ich denn dazu sagen? Man muss in Bezug auf die Schöpfung und auf den Zustand der Schöpfung zusätzliche Daten haben, wie die zusätzlichen Daten, was Schwesternschaft ist und was Bruderschaft ist, ehe man antworten kann. Und so ist es auch mit der Schöpfung in Bezug auf Gott. Wenn man die zusätzliche Evidenz hat, dann geht es sehr leicht. Man kann sicher Folgerungen schließen, die absolut zulässig sind. Und die Philosophie auf diesem Gebiet von Gottes Beweisen ist meines Erachtens 200 Jahre stecken geblieben. Man hat es nicht wissenschaftlich genug behandelt. Nun, wir wollen das dann mal angucken. Warum ist es so ein Problem angesichts des Zustandes der heutigen Schöpfung, warum ist es ein Problem für so viele Menschen, dass sie sagen, nee, ich kann nicht an Gott glauben? Der Atheismus gründet sich meist auf die Tatsache, dass man Gott in der Schöpfung wenig oder gar nicht sieht. Das ist, wie sie denken und argumentieren. Nun, das will ich behandeln heute Abend. All das Böse in der Schöpfung und dass man trotzdem an Gott glauben kann und an seine Güte und an seine Göttlichkeit und seine ewige Macht, wie Paulus das sagt. Und ich tue es anhand von einem Bild, das ich gebracht habe in diesem grünen Heft, das Sie gesehen haben heute Abend, Warum lässt Gottes zu, steht da drin. Übrigens, der Hensler Verlag hat dieses Buch vor einigen Jahren rausgebracht und er hat mir mitgeteilt, am Telefon vor einigen Tagen, dass er gerade dabei sei, das millionstel Exemplar von diesem Buch zu verkaufen. Hat beinahe im deutschsprachigen Raum 1 Million von den Büchern verkauft. Nun, der deutschsprachige Raum ist klein. Wenn es Englisch ist, dann ist es ziemlich leicht, 1 Million zu erreichen, aber nicht Deutsch. Und dieses Buch behandelt das Problem von heute Abend. Nun, hier ist das Beispiel, das Ihnen klar machen wird. Als ich Schuljunge war, das ist so vor so annähernd vor 95 Jahren, nicht wahr? So, es ist auf alle Fälle, liebe Freunde, Sie waren nicht eingeschlafen in dem Augenblick. Ich habe genau geguckt, wie lang Ihr konditionierter Reflex dauerte, bis er zum Vorschein kam. Gut, ich habe was getan, was ich wollte. Sie wollen nur ein bisschen Blut da oben in den oberen Hemisphären haben, und jetzt habe ich es. Man sieht an der Farbe der Stirn, nicht wahr? Gut. Da kam ich als Schuljunge nach Köln am Rhein. Und ich bin da reingekommen mit dem Zug und da landete ich direkt im Hof des Domes dort. Und das hat mir imponiert. Also der Kölner Dom ist wirklich was Schönes. Und ich habe das den ganzen Tag angeguckt und konnte meine Augen nicht satt sehen lassen von dem schönen Dom mit der gotischen Architektur da. Und dann bin ich zum zweiten Mal gekommen, 1936, also 3 Jahre später, gerade am Anfang des Tausendjährigen Reiches war es. Und da habe ich es wiederum bewundert und alle Papiere gesammelt über den Dom, auch fotografiert. In den alten Alben von uns finden Sie viele Fotografien von dem Kölner Dom. Und dann ging ich nach Haus und habe studiert. Und ich war in London während des Krieges, während des Blitzkrieges, und all diese Dinge habe ich erlebt. Und das nächste Mal wurde ich von der britischen Regierung geschickt, 1946. Und sie haben gedacht, ich sei der ideale Mann, um die Versöhnung zwischen den Engländern und den Deutschen voranzutreiben. Da haben sie mich in eine Uniform stecken wollen. Und sie haben mir den Rang von Lieutenant Colonel, also das ist Oberst, stecken wollen und mich dorthin zu schicken, um zu versuchen, den Deutschen zu zeigen, dass die Engländer nicht alle böse sind. Ich sollte das tun. Und als ich dann in einem Militärwagen über Krefeld reinkam nach Köln, da habe ich zuerst in dem Morgengrauen geguckt, ob der Dom noch steht. Denn Köln ist sehr viel bombardiert worden. Das wissen Sie alle. Mehr Bomben pro Quadratmeter als irgendeine andere Stadt, glaube ich, in Deutschland. Und als ich ankam, sah ich von Ferne die beiden Türme, nicht wahr, diese berühmten Türme. Und da war ich beruhigt, dass es noch steht. Aber als man mich dann heranfuhr an den Hof, dort im Bahnhof bei Köln, und ich habe gesehen, wie es wirklich aussah, da war ich wirklich schockiert. Denn alle Häuser um den Bahnhof herum waren dem Erdboden gleichgemacht worden. Da dachte ich, ich will mal sehen, ob ich reingehen kann in den Dom. Aber das konnte man nicht. Es war so verschüttet von Debris, von Resten, von Häusern und Backsteinen und Steinen und alles Mögliche. Überall lag es herum. Und ich ging so nah heran, ich konnte, und ich konnte sehen, dass das Dach an mehreren Stellen ganz offen war. Die Bomben waren durch und sie sind geplatzt in dem schönen Marmorboden von diesem schönen Dom. Die Fenster, ja, die schönen alten Fenster hatte man rausgenommen, zum Glück. Aber es war kein Glas drin und es war ein trostloser Blick, wie die Tauben und die Vögel dort in dem Dom herumflogen und alles so verschüttet war, Löcher und alles Mögliche, dass man nicht reingehen durfte, dass ich mir meine Gedanken gemacht habe. Nun, was habe ich gedacht? Habe ich gedacht, das waren, seien Sie mir nicht böse, dass ich jetzt ein bisschen kindisch rede, ich habe nie denken können, das waren aber böse, dumme Architekten, die so einen Ruin gebaut haben. Ich meine, das wäre der letzte Gedanke, der mir in den Kopf gekommen wäre. Denn es war offenbar, dass die Architekten, die diesen Bau gebaut hatten, nie einen Trümmerhaufen dieser Art gebaut hatten. Schon in den Ruinen sah man die Reste von den schönen Strebepfeilern, nicht wahr, die die Mauern aufrecht halten. Die waren teilweise kaputt durch Bomben, aber teilweise waren die beiden Enden da von den Strebepfeilern. Man konnte sehen im Auge, im Augen des Kopfes, wie die Strebepfeiler ursprünglich gewesen sind. Schon in den Ruinen konnte man das sehen. Und man guckte rauf zum Dach und da waren klaffende Löcher da. Nun, schon die Tatsache, dass 20-30% des Daches noch intakt war, gab mir Anschluss, wie das Dach ursprünglich gedacht war. Schon an den Ruinen konnte man sehen, wie das gedacht war. Und ich habe in vielen, vielen Kirchen damals gepredigt, die keine Wände hatten und die auch kein Dach hatten. Und die Leute kamen, um die frohe Botschaft zu hören, weil sie eben sehr, sehr, sehr bedrängt waren. Und überall lungerte herum, in diesen Ruinen herum, zweifelhafte Figuren in zerrissenen Uniformen. Und sie haben versucht, den Leuten, die aus den Autos stiegen, Militärautos, denen den Koffer zu tragen, dass sie etwas bekamen, Geld. Arme Menschen. Und dann habe ich in diesen Ruinen um den Dom herum, jemand hat mir den Weg gezeigt, und da haben wir die Kranken besucht. Ich habe eine alte Dame besucht. Sie lag da in einem ehemaligen Keller, hatte keinen Boden, kein Licht, kein Strom, kein Wasser, nichts. Und die Leute, die sie kannten, fragten sie, ob sie da sei. Sie sei da. Und sie war aufgebahrt, sozusagen, in Kartoffelsäcken. Und da lag sie da. Und ich habe meine Taschenlampe genommen, zu gucken, also das zu sehen. Da war sie offenbar schwer krank an Schwindsucht. Und da lag sie. Und ich sagte, ja, wer wer versorgt sie? Oh, sagt sie, ab und zu kommen Leute und bringen mir, was sie haben, aber viel haben wir nicht. Und sie war in keiner Weise bitter oder böse. Das habe ich nie vergessen, diese Art Dame auf ihren Kartoffelsäcken in einer Ecke unter den Trümmern von einem Keller. Nun, als ich das dann gesehen hatte, habe ich gedacht, wegen dieses Bildes von dem Dom, ich habe gedacht, eigentlich ist es ein gemischtes Bild. Denn man sieht in diesen Ruinen, wie schön die Architekten das ursprünglich geplant haben. Aber man sieht in den Ruinen, was nach der Erbauung dieses Gebäudes geschehen ist. Denn man sah an den Resten schon, wie es gewesen war am Anfang. Ich weiß es nicht, ob Sie mir folgen werden in diesem Punkt, aber die, die ein bisschen Biologie gemacht haben, sie werden mir schon folgen. Als dieser Professor mir gesagt hat, dass der Malaria-Schmarotzer ausgeklügelte Bosheit sei, und wenn der Schöpfer so etwas gemacht hat mit den Mücken, um die Malaria-Krankheit zu übertragen, sieht man, dass er seine Bosheit geplant hat. Nun, lasst uns mal gucken. Die Malaria-Krankheit, der Schmarotzer, ist schon ein Bösewicht, nicht wahr? Das tötet viele, viele Menschen und Kinder jedes Jahr. Aber wenn man da reinguckt, wissen Sie, da sieht man die Überreste sozusagen von den Strebepfeilern des Kölner Doms. Der genetische Code des Malaria-Schmarotzers ist genau so atemberaubend schön als Mechanismus, dass man sagen muss, wer hat denn das wohl erfunden? So was Zweckmäßiges, Wunderbares, Schönes. Mitten in all der Bosheit findet man ein gemischtes Bild. Wie der Dom. In den Ruinen sah man, wie gut die ursprünglichen Architekten geplant haben. Denn wissen Sie, moderne Gebäude, wenn sie bombardiert werden, da sieht man, wo die Bauleute geschummelt haben. Nicht wahr? Da haben sie zwischen den Wänden einfach mit Karton und mit Sand aufgefüllt. Niemand wird das sehen, aber wenn die Bomben kommen, dann sieht man all das. Und so sah man, dass die Erbauer von dem Dom schon durch die Zerstörung des Domes konnte man sehen, wie gut das gebaut war. Und wenn man die Schöpfung anguckt, zum Beispiel von all den Schmarotzern, die wir kennen, die eine wirkliche Plage sind, aber wenn man wirklich reinguckt mit dem Mikroskop nach der Genetik davon, sieht man, dass da nicht geschummelt wurde. Da wurde echt gebaut, obwohl es jetzt kaputt ist. Anzug an und gehe hoch und spiele Tennis mit ihr und gehe ein bisschen mit ihr um. Und er sagt, ist das alles, was du mir sagen kannst? Sie sagt, das ist der Rat. Du wolltest meinen Rat haben, wenn du Elisabeth haben willst und sonst keine, gibt's nur eins, frag sie noch einmal. Und er ging hoch nach Balmoral und nachdem sie den Ritus gemacht hatten, Tennis und alles andere, fragte er sie noch einmal, ob sie seine Frau werden möchte. Dies ist, so viel ich weiß, eine wahre Geschichte. Und sie hat ihm noch einmal Nein gesagt. Nun, da war er wirklich navré und désolé, wenn Sie Französisch reden können, also so tief in Depression, wie man sich nur denken kann, auf Deutsch. Okay?
und ging zurück zu Mary und fragte, was sie jetzt tun soll. Und die alte Dame, sehr streng, eine gute Mutter war sie, sie sagt, George, ich habe dir das letzte Mal gesagt, ich kenne 6 oder 7 junge Mädchen, die dir keine Geschichten machen, die dich auf den ersten Anhieb nehmen würden. Sagte Mutter, du hast mich wiederum falsch verstanden. Das will ich nicht. Das habe ich auch überlegt. Und ich weiß, dass du Beziehungen hast. Aber wenn es so sein muss, sagte sie, dann kann ich dir den gleichen Rat nur noch einmal geben. Du machst dich ein bisschen so, wie die Mädchen es haben möchten. Ich war, wie das ist, weiß ich nicht. Aber du gehst dann wieder hoch und du fragst sie zum dritten Mal. Und nach einigen Monaten ist es so, dass er hinaufgefahren ist und hat den ganzen Ritus noch einmal durchgemacht und sie dann gefragt. Und sie merkte, wie treu der stotternde Bub war. Und er war sehr, sehr feinfühlig und es ging ihm sehr, sehr tief in die Seele, als sie merkte, dass er nicht sicher war, wie sie antworten würde. Und sie merkte, nun, die Damen können hier zuhören, die Männer können die Ohren zumachen, sie merkte, dass das Feuer der Liebe von diesem George übersprang auf sie. Er war absolut treu und absolut zuverlässig und er wollte sie und nicht einfach ihr Geschlecht. Es sind sehr viele Männer, die das andere Geschlecht verheiraten und nicht die Person. Und das ist nicht gut. Ich bin jetzt beinahe 95 und ich bin durch das Leben gegangen und das ist nicht gut. Und sie sagte diesmal, dass sie meinte, dass sie ihn lieb haben könnte. Nun, da war er gleich in den 7. Himmel eingestiegen und ging nach Haus zu Mary und sagte ihr die gute Nachricht. Und Mary war sehr, sehr dankbar, dass es so gekommen war, denn sie wusste, wie ihr Sohn veranlagt war. Und sie sagte, George, du musst dir drüber im Klaren sein, dass wenn sie noch einmal Nein gesagt hätte, hätte ich es sehr überlegt, ob ich dich wieder zurückschicke. Denn es gibt ein Ende von einem solchen Spiel. Du kannst das tun 2, 3 Mal, aber du kannst das nicht zur Gewohnheit machen, sie auch nicht. Es ist nicht gut für Elisabeth und auch nicht gut für dich. Aber jetzt, wo sie sich entschieden hat, kann ich dir das nachträglich sagen. Wenn zum Beispiel die Elisabeth sich in einen anderen jungen Mann verguckt hätte, dann hättest du nicht noch einmal fragen dürfen. Dann wäre sie in ihrem Herzen mit ihm verlobt und dann darf man nicht fragen. Dann ist das Herz besetzt und wenn ein Mensch oder ein Mädchen oder ein Mann sich verheiratet mit einem anderen oder einer anderen, dann hört das Werben auf. Diese Freiheit muss man haben, um wahre Liebe zu entdecken. Und so entstand eine Ehe, die sehr rar ist in solchen Kreisen. Die Ehe war nicht arrangiert von der Großmutter und von dem Großvater, nicht wahr? Sondern die Ehe kam persönlich aus persönlicher Zuneigung. Und sie fingen an, eine gute Ehe zu führen. Und der George ist ganz plötzlich an Krebs gestorben. Soweit ich mich entsinne, direkt am Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber es war eine glückliche Ehe, die bestand wie selten in solchen Kreisen aus wahrer Liebe. Nun, was ich Ihnen klar machen will, ist dieses. Man kann diese Art von echter Treue und echter Liebe haben, nur wenn Freiheit da ist. Wenn sie eine Marionette gewesen wäre, oder wenn sie vorgeschoben gewesen wäre von anderen Leuten, die gesagt hätten, ja, vielleicht, wenn dein Bruder, das war der Duke of Windsor, wenn er weitermacht mit Mrs. Simpson, dann wirst du König werden, statt dass er König wird. Das hätte nichts ausgerichtet in so einem Fall. Was man lernt von diesen Dingen, ist, dass wenn man wirklich Liebe haben will, dann muss man die Freiheit haben, Nein zu sagen. Also wenn man eine Marionette ist und der Finger kommt hoch und die Hand geht hoch und alles ist vorher bestimmt, man kann sich mit einer Marionette nicht verlieben, das kann man nicht. Was der Reiz, ich spreche aus Erfahrung von beinahe 95 Jahren, nicht wahr? Was reizt an der Liebe und was so schön ist, ist, wenn man den freien Willen der Partnerin oder des Partners gewinnt und um diesen freien Willen wirbt. Das ist, wie Gott uns gemacht hat. Gott ist frei, er ist ein Gott der Liebe und deshalb ein Gott der Freiheit. Und er will ein Gegenüber haben, der auch frei ist. Gott will uns so frei machen, wie Söhne und Töchter in einer Familie ihren Eltern gegenüber frei sind. So will er es haben. Er will, dass wir mit ihm leben, in seinem Haushalt heißt es. Wir sind Mitglieder des Haushaltes Gottes. Nun, das bringt noch etwas mit sich. Ich habe erwähnt, dass wenn in diesem Fall die Elisabeth sich verguckt hätte in einen anderen, dann wäre diese Möglichkeit einer Liebesehe nie zustande gekommen. Denn die Bibel sagt im Alten Testament so oft, dass wenn man einen anderen heiratet, dann zieht sich der Bräutigam, der Gott ist, zurück. Wenn wir uns mit der Welt zum Beispiel verheiraten, das kann man sehr leicht tun, dann wirbt er uns nicht mehr. Das heißt, im Alten Testament, Gott wirbt um einen jeden Menschen, zweimal oder drei im Leben. Jeder, der in diesem Saal ist heute Abend, hat die Stimme Gottes, das Werben Gottes, irgendwie erfahren, einige Male im Leben. Aber es kommt die Zeit, wo wir sagen, ja, wenn ich mich zu Christus bekenne, dann sind meine Aussichten als Professor in der Universität null. Und deshalb tue ich es nicht. Wenn man dann das tut, hat man sich verheiratet mit der Welt, und das Werben Gottes hört dann auf. Das ist der Grund, warum die meisten Bekehrungen in den Jahren zwischen 12 und 26 stattfinden. Denn in den Jahren ist man offen und man hat sich nicht festgelegt. Wenn man aber sich festgelegt hat, um Karriere zu machen, zu jedem Preis, dann hört auch bei Menschen, die sich zu Christus bekennen, dann hört sein heimliches Werben auf in uns. Man kann es nicht tun und erwarten, dass Gott immer, immer wirbt. Das tut er nicht. Mein Geist wird nicht immer sich bemühen um die Menschenkinder. Es kommt die Zeit und Gott allein weiß, wo diese Zeit ist. Ich weiß es nicht. Er allein weiß es. Es kommt die Zeit, wo er sagt, lass ihn in Ruhe. Wenn er will, kann er. Wenn er nicht will, braucht er nicht. Ich glaube, dass niemand gegen seinen Willen in den Himmel kommt. Er kann Gott bitten, ihm seine Sünden zu vergeben und ihn bereit zu machen für das Himmelreich. Und Gott tut das. auf unsere Bitte hin. Aber wenn wir mit Gott spielen wollen, dann ist das nicht der Fall. Noch etwas muss ich sagen, darf ich nicht vergessen. Ich sprach von diesem Studenten, der mit mir studierte. Er hieß Frank Lynch. Und er war 10 Jahre älter als ich, aber hatte Poliomyelitis und war ein Wrack. Und da habe ich sehr viel an ihm gearbeitet und ihm das Evangelium gesagt. Und da sagte er zu mir eines Tages, du, hast du überlegt, dass ich den Weg ins Himmelreich genauso gut kenne wie du? Ich sagte, ja, ich habe es dir gesagt, aber ob du es begriffen hast, weiß ich nicht. Oh, sagte ich, weiß genau, was ich tun muss, um ein Christ zu werden. Aber er sagte, ich bin schlauer als du, denn wenn ich sehe, dass es dem Ende zugeht und dass es keinen Ausweg mehr gibt, dann werde ich mich schnell bekehren und dann komme ich in das Himmelreich genau wie du, aber ich habe nicht die Mühen, die du hast. Denn weil du ein Christ bist, hast du viele Mühen, das habe ich auch gesehen. Ich sagte, Frank, meinst du, dass du so mit Gott spielen kannst? Er sagte, ich kenne den Weg und ich verspreche dir, dass wenn ich sehe, dass das Ende kommt, dass ich dann das tue, was du mir gesagt hast. Ich bekenne mich zu Jesus und ich bitte ihm um Vergebung der Sünden und er wird mich nicht abweisen. Das hast du selber gesagt. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen diese Geschichte, denn sie ist wahr. 1944 habe ich keine Weihnachtskarte von ihm bekommen. Ich war im Norden Englands damals bei der ICI und habe meine Forschungen da gemacht und hatte mir jedes Mal ganz treu eine Weihnachtskarte geschenkt. Aber 1944 blieb die Weihnachtskarte aus. Ich dachte, das ist doch merkwürdig, denn der Frank ist ein ganz treuer Mensch. Und dann musste ich dorthin gehen, nach Ostengland, wo er wohnte. Und seine Frau hat mich von der Bahn abgeholt. Und ich sagte, ja, von Frank habe ich dieses Jahr keine Karte bekommen. Sie sagt, nein, wusstest du nicht? Ja, was soll ich denn wissen? An deinem Geburtstag, am 22. Dezember, ging er in das Badzimmer am Morgen, es war ein Sonntag, glaube ich, ging ins Badzimmer, um sich zu rasieren und hat sich eingeschlossen und ich habe nichts gehört, oh, lange Zeit. Da versuchte ich reinzukommen, aber es war von innen verschlossen und ich hörte nichts da drin, ich habe geklopft, es war kein Ton da drin im Badzimmer. Und da habe ich die Feuerwehr kommen lassen, sie haben es mir aufgemacht. Und da saß Frank vor dem Waschbecken, aber sein Kopf war im Waschbecken und sein Rasierapparat war noch an und er war tot. Mitten beim Rasieren hat er einen Herzschlag bekommen und war weg. Nun, ich habe oft gedacht, ihr lieben Leute, wenn ich sehe, dass das Ende kommt, dann werde ich mich schnell bekehren und ich werde mit dir ins Himmelreich kommen, aber ohne deine Mühen. Der arme Frank, so kann man es nicht machen, liebe Freunde mit Gott, machen Sie es nicht so. Denn es ist unehrlich bis dort hinaus. Und Gott ist doch allmächtig. Nun, warum hat Gott dann erlaubt, dass der Mensch diese Freiheit hat, seine Schöpfung zu bombardieren, im sinnbildlichen Sinn. Die Sache ist die, dass Gott die Freiheit gibt, weil er uns behandeln will, wie freie Menschen, die fähig sind, sein Gegenüber zu sein. Gott will uns haben als Partner, nicht als Sklaven, sondern als Söhne und Töchter will er uns haben. Das ist der Zweck der Schöpfung. Bei Adam und Eva, als Adam allein war auf Erden, sagte Gott, dass Adam in Gottes Ebenbildlichkeit sei, aber dass Adam niemanden hatte, der ihm eine Gehilfin sein könnte, sein Du, sein Gegenüber sein könnte. Und deshalb hat Gott Eva gemacht, um dieses Verhältnis zwischen zwei Personen zu haben. Denn das Schöne bei aller Persönlichkeit ist, dass wenn zwei Menschen sich lieb haben, dann ist in ihrer Gegenwart Himmel, Paradies. Denn die Ausstrahlung von zwei Menschen, die sich lieb haben, ist derart stark, dass Menschen dadurch, ohne viel argumentieren, zum Glauben kommen. Das haben wir so oft gesehen bei unseren Kindern. Sie waren im Internat in Nordengland und da waren all die abgestoßenen Kinder von den Eltern, die sich geschieden hatten und sie wussten nicht, wo sie hingehen sollten zu Weihnachten. Und da haben wir sie zu uns eingeladen, diese Kinder. Und wissen Sie, die meisten aus gebrochenen Familien haben diese Ausstrahlung der Liebe zwischen zwei Menschen nie geahnt. Die wissen nicht, dass es sowas gibt. Die Welt ist sehr kalt für solche armen Kinder. Und viele von denen sind zu uns über Weihnachten und Ostern gekommen, sind mit unseren Kindern Skifahren gegangen und dann haben sie bei uns am Tisch gegessen und wir haben die Bibel gelesen und diskutiert und gezeigt, wie froh wir sind, dass wir ein Haus haben und eine Familie haben, ein Haus, das wir teilen können mit denen. Die schreiben uns immer noch. Ich habe letzte Mal, wo ich in London war, einen gesehen. Ich fuhr durch den Bahnhof und zufälligerweise auf diesem Bahnhof war einer von diesen Buben, der damals zum Glauben kam. Dann zufälligerweise, wie wir durchfuhren mit dem Zug nördlich von London. Nun, lassen wir das. Gott wirbt um einen jeden. Aber niemand kommt in den Himmel, ohne seinen Willen dazu zu äußern. Und ich glaube, dass die Leute, die nicht im Himmel sind, denn ich glaube, dass so wahr es einen Himmel gibt, gibt es auch eine Hölle. Ich glaube, dass die armen Wesen, die die freie Gabe Gottes verpasst haben, ich glaube, dass man die nicht rausholen kann, denn die Türen der Hölle sind an der Innenseite verschlossen, nicht an der Außenseite. Lesen Sie C.S. Lewis auf dem Gebiet, The Screwtape Letters, der sagt das viel besser, als ich es sagen kann. Also die Lösung zu der Frage ist, diese, kann man an Gott glauben angesichts einer bösen Welt, die er angeblich gemacht hat? Die Antwort ist ja, aber man muss es tun mit Vernunft. Wie Paulus sagt in dem ersten Kapitel des Römerbriefes, wenn man diese Daten mit Vernunft annimmt, sieht man, dass die Schöpfung ein gemischtes Bild ist. Wie der Kölner Dom damals gemischt war. Schöne Architektur, aber kaputtgeschlagen. Gott hat es erlaubt, weil er die Freiheit gibt, Nein zu ihm zu sagen, zu sich selbst zu sagen. Alle Sünde, die wir tun, ist ein Nein zu Gott. Denken Sie nur nicht, dass Gott so allmächtig ist, dass er die Sünde nicht erlaubt. Er erlaubt es, wenn wir es wählen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist das. Nun, lasst uns die Frage dann noch einmal stellen. Warum erlaubte Gott die Freiheit, seine Schöpfung zu bombardieren? Erstens, wie ich gesagt habe, dass wir die Freiheit haben, damit wir lieben können. Wenn man nicht die Freiheit hat und Ja sagen muss, ist nichts bei dem Liebesverben, nicht wahr? Denn Liebesverben, der Reiz drin besteht, dass man versucht, den Willen des Gegenübers zu gewinnen. und man versucht mit allen Mitteln, nicht wahr, das zu tun, mit allen erlaubten Mitteln versucht man das zu tun. Aber der zweite Grund, Sie können das notieren, wenn Sie wollen, ist dieses, dass Gott die Fähigkeit hat, all das Böse, das wir kaputtschlagen, durch einen falschen Entscheid ins Gute umzuwandeln. Nehmen Sie zum Beispiel die Kreuzigung Jesu. Der Prozess vorher bei dem Sanhedrin war ein Hohn. Und da haben sie ihn zum Tode verurteilt, den Schöpfer der Welt. Und was hat Gott gemacht aus diesem Hohn von einem Prozess vor den Hohenpriestern Israels? Was hat er gemacht? Das, was am allerbösesten war, wo die Menschen ihren Gott getötet haben, Deizid begangen haben, hat er umgewandelt zum Heil der Welt. Nun, wenn Ihnen Böses passiert, und es gibt sehr viel Böses in dieser Welt, das weiß ich, bedenken Sie, dass die Verheißung Gottes ist, dass alle Dinge, auch die bösen Dinge, zum Besten dienen denen, die Gott lieben. Er machte die Kreuzigung Jesu, die ein Schandfleck in seiner Schöpfung ist, zur Basis des Heils für alle Menschen, wenn alle Menschen bereit sind, sein Heilsangebot anzunehmen. Wenn Böses geschieht, also ist das auch zur Ehre Gottes, dass er das umwandelt zum Lob und Heil seines Namens. Aber es gibt einen vierten Grund, warum Gott es erlaubt hat. Jesus sagte, und vom Neuen Testament wird es bestätigt, durch das, was er lernte, obwohl was er litt, obwohl er Sohn war, lernte er, obwohl er Sohn war, lernte er Gehorsam. Das Böse kann zu diesen vier Gründen dienen, dass wir dadurch Gehorsam lernen. Wenn der Sohn so lernen musste, warum wir nicht? Sollen wir höher sein, besser sein als der Sohn? Wenn er es durchmachte, um Gehorsam zu lernen, und es ist Gehorsam gegen Gottes Wort. Das ist das Wichtigste. Nicht Gehorsam gegen die Menschengesetze, der Menschengesetze, sondern Gehorsam gegen Gottes Wort. Das ist das Maßgebliche. Und wenn ein Mensch sagt, ich tue das um des Wortes Gottes willen, und es wirklich so ist, wird dieser Mensch wachsen an der Liebe und Erkenntnis Gottes. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wird dann genügen für heute Abend. Ich habe versucht, ein Thema zu behandeln. Das Thema über die Hilfe Gottes kann ich leider nicht behandeln, ohne dass ich noch eine Stunde habe. Und ich habe nicht eine Stunde jetzt. Das würde zu viel sein für Ihr Sitzfleisch, nicht wahr? Der Computer kann nicht mehr. Wenn er genug gehabt hat, ist das genug. Aber denken Sie an diese Sachen. Die gemischte Natur der Schöpfung ist absolut kein Grund für Atheismus. Und die Atheisten sagen immer wieder, dass die Schöpfung so böse ist, dass sie nicht mehr glauben können. Wenn man ein bisschen weiter guckt, sieht man, dass die Schöpfung gemischt ist, böse und gut. Aber das Gute darin ist genug, zu sagen, das ist wohl erbaut gewesen von einem guten Schöpfer, auch wenn alles andere in Trümmern ist. So schließe ich, dass im Gegensatz zu was die Philosophen mir sagen, dass es mit Mitwirkung der Vernunft allerlei Erweise gibt für Gott, auch wenn es keine Beweise gibt für Gott. Paulus gibt hier, weil er die Vernunft einschiebt, und deshalb muss man die anderen Umstände da mit berücksichtigen, Weil er das sagt, können wir zu dem Schluss kommen, dass der Blick in die Natur uns das gibt an unserem Gottglauben, dass wir in der Heiligen Schrift von der anderen Seite auch aus auch sehen. Meine Erkenntnis Gottes kommt aus dem Wort Gottes und auch aus seiner Schöpfung. Wir haben zwei Säulen, um unsere Erkenntnis Gottes zu stützen. Die eine Säule ist die Natur, die andere Säule ist das Wort Gottes. Nehmen Sie beide, lernen Sie, was Sie können von beiden, und Gott sei mit Ihnen allen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir heute Abend.